Was ich da auch bedenkenswert finde, also nicht nur, dass die Bilder und die Szenen und was gezeigt wird belastend ist, aber auch, dass es so ein Teil sozusagen meines alltäglichen Lebens dann wird.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Kriegsbilder, zerstörte Städte, Soldaten auf TikTok. Viele sehen sowas täglich auf ihrer For You, ohne danach gesucht zu haben. Aber was macht das eigentlich mit uns? Vor allen Dingen mit Jugendlichen.
Hi, ich bin Ryan. Heute spreche ich mit Michael Gurt, Medienpädagoge beim JFF, einem Institut für Medienpädagogik. Herzlich willkommen, Herr Gurt.
Hallo.
Sind Sie selbst auf TikTok und Instagram?
Ich bin auf Instagram unterwegs, auf TikTok weniger. Nur beruflich sozusagen.
Mhm. Wir sprechen ja heute über die Darstellung von Kriegen auf Social Media. Und wenn Sie dann halt auf TikTok oder Instagram sind, sehen Sie dann selbst manchmal solche Inhalte?
Ja, also ich sehe natürlich einerseits beruflich die Inhalte. Ich bin ja verantwortlicher Redakteur, Projektleiter von Flimmo. Das ist ein Elternratgeber zum Thema Streaming, TV und Social Media. Und wir beraten eben Eltern, wie sich Bilder auf ihre Kinder auswirken oder worauf man vielleicht achten sollte als Eltern. Und da ist es für mich natürlich wichtig, immer auf dem Laufenden zu sein, was gerade gezeigt wird oder mit was Kinder sich beschäftigen, mit was sie konfrontiert werden, aber auch Jugendliche natürlich. Gerade für Jugendliche ist natürlich Social Media eine wichtige Informationsquelle und entsprechend gucke ich da schon intensiv auch rein, um zu sehen, wie schaut denn die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen heute aus und worauf sollte man denn achten und ja, was kann man vielleicht auch den Kindern und Jugendlichen selber an die Hand geben, was wichtig wäre.
Und ich kann ja aus eigener Erfahrung sprechen, wenn ich sage, wir Jugendliche sehen so welche Inhalte teilweise täglich auf Social Media. So halt Krieg, Leid, Zerstörung und das halt auch voll oft, ohne dass man nachgesucht hat oder das irgendwie von selber gepusht hat.
Ja.
Und was würden Sie sagen, was macht das besonders in Bezug auf Jugendliche? Also was macht das mit unserer Psyche zum Beispiel?
Ja, also zum einen ist natürlich die Konfrontation mit Leid, mit Kriegsbildern, mit solchen schlimmen Nachrichten letztendlich, ist einfach eine Belastung. Das ist eine Belastung für jeden Menschen, denke ich, unabhängig vom Alter. Ich denke, dass es bei Jugendlichen deshalb auch besonders schwerwiegend ist, weil die sich eben sehr intensiv auf Social Media bewegen. Das heißt, da viel Kontakt kriegen mit Inhalten, die eben sozusagen trenden, ja, also die aktuell einfach viel bespielt werden, die viel thematisiert werden. Und da ist es, denke ich, fast unvermeidbar, dass eben aktuelles Kriegsgeschehen, aktuelle Konflikte aus aller Welt da auch reingespielt werden. Und ich halte es für sehr wesentlich, dass Jugendliche einfach sich bewusst machen, was sozusagen das Geschäftsmodell von Social Media ist. Das Geschäftsmodell oder die Währung von Social Media ist Aufmerksamkeit. Also es geht darum, möglichst viele Follower zu kriegen oder möglichst viele Klicks zu generieren. Und diese Aufmerksamkeit, die bekommt man natürlich durch Emotionalisierung, ja, durch reißerische Darstellung, durch so auch sich sehr stark einfach auf eine Seite zu fokussieren. Also auch so ein wir gegen die anderen, wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen, so ungefähr. Also sehr stark ist da ein emotionales Involvement beabsichtigt, weil das eben die Leute dann dranhält und von einem Video zum nächsten klicken lässt und möglichst viel Zeit dann auf Social Media zu verbringen. Und das, glaube ich, ist ganz entscheidend, dass man sich das bewusst macht, um auch ein Stück weit sich da ein bisschen distanzieren zu können und sagen, ne, wenn mir das klar ist, wie sozusagen das Geschäftsmodell ist, wie das funktioniert und warum das so gemacht ist, wie es gemacht ist, denke ich, dass man auch als Jugendlicher sich dann einfach da ein bisschen vielleicht befreien kann. Also, dass man sich klar macht, okay, erstens, ich muss nicht alles glauben, was da mir jetzt gepostet wird. Zweitens, ich muss mich jetzt auch gar nicht da so emotional reinziehen lassen. Ja, ich bin auch ein guter Mensch, wenn ich jetzt zu dem Kriegsgeschehen XY keine explizite Position beziehen will, weil ich sage, okay, vielleicht kenne ich gar nicht alle Fakten oder vielleicht ist das jetzt einfach eine einseitige Berichterstattung. Also, dass man, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, dass man in gewisser Weise so, auch sich ein Stück weit distanziert und sozusagen diese Masche durchschaut und sich entsprechend, da auch emotional nicht so reinziehen lässt. Versucht es auch ein bisschen nüchtern zu hinterfragen und sich da auch mit anderen Infoquellen vielleicht noch auseinanderzusetzen, zu sagen, okay, hier in meinen Social Media Feeds kriege ich ganz viel da gepostet, aber jetzt schaue ich nochmal, wo könnte ich denn noch woanders vielleicht auf anderen Wegen mir auch Informationen holen. Mhm. Ich glaube, das ist ganz gut. Also vielleicht, um auf den Anfang der Frage nochmal zurückzukommen, was es mit Jugendlichen macht. Also ich denke, das ist einfach eine Belastung. Es ist eine Belastung, weil einerseits viel unvermittelt auf junge Leute einstürmt, ja, dass die eben ohne jetzt danach gesucht zu haben, konfrontiert werden mit Kriegsbildern, mit Propaganda-Videos, mit irgendwelchen Meinungsmachern, die von einer Position überzeugen wollen. Und ob man will oder nicht, wird man sozusagen da auch ein Stück weit hingedrängt, dass man sich in diesen kontroversen Diskussionen dann auch so positionieren will, ja, und sagen, ja, bin ich auch der Meinung oder bin ich nicht der Meinung? Also so ein emotionaler Druck, würde ich sagen, der da aufgebaut wird. Und was ich da auch bedenkenswert finde, also nicht nur, dass die Bilder und die Szenen und was gezeigt wird belastend ist, aber auch, dass es so ein Teil sozusagen meines alltäglichen Lebens dann wird, weil das Smartphone und die Social-Media-Angebote, das sind ja tägliche Begleiter von Jugendlichen. Ne? Die sind im Alltag nicht wegzudenken, begleiten mich auf all meinen Wegen quasi, sind bei mir in der Hosentasche. Und die, wenn dann sozusagen da in meinem persönlichen Leben, in meine persönlichen Lebenswelten dann halt ständig irgendwie schlechte Nachrichten reinkommen und schockierende Bilder oder diese, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass es einen so auslaugt oder sich einfach sehr negativ auch auf die eigene Stimmung auswirkt, dass man so das Gefühl hat, ne, es gibt nur Schlechtes und Schlimmes auf der Welt und es ist gar nichts mehr, worauf ich mich oder worüber ich mich freuen kann. Also auch so eine negative sozusagen Grundstimmung. Das ist, denke ich, auch eine Gefahr, wo wir auch einen Jugendlichen ganz deutlich machen müssen, hier lass dich da nicht zu sehr drauf ein oder versuch halt einfach auch so eine gewisse Distanz irgendwie zu wahren oder auch mal ganz konkreten Tipp, klingt dich auch mal aus. Ne? Gerade wenn so, haben wir beobachtet, wenn eben ganz aktuelle Konflikte, sei es jetzt oder Kriege, sei es jetzt Ukraine-Krieg oder Israel-Hamas-Krieg und so weiter, wenn die Nachrichtenlage sozusagen diese akuten Geschichten, wenn es dann eben sehr dramatisch wird und ganz aktuell kommen ständig neue Nachrichten rein und so, dass es gerade bei so belastenden Themen oder bei Kriegen oder anderen auch mal wichtig sein kann, sich auch bewusst mal rauszuziehen. Also dieses Gefühl, ich verpasse jetzt was oder ich komme jetzt nicht mehr mit bei den neuesten Entwicklungen, oder ich muss jetzt dranbleiben, dass man da einfach auch sich bewusst macht, okay, nee, muss ich eigentlich nicht. Also es würde eigentlich auch reichen, wenn ich mir einmal am Tag eine Zusammenfassung abends angucke oder auch wirklich mir sage, naja, dieses so Gehetzte von einer Nachricht zur nächsten, das brauche ich eigentlich gar nicht.
Und wir bekommen ja sehr viel mit, halt auch durch die sozialen Medien, das auch mehr als eigentlich durch klassische Nachrichten. Und würden Sie sagen, es macht einen Unterschied, ob wir was wie zum Beispiel Kriegsgeschehen in den Nachrichten wie zum Beispiel der Tagesschau bekommen oder halt auf Social Media?
Würde schon sagen, dass das einen Unterschied macht, weil eben eine Nachrichtenredaktion wie bei der Tagesschau, das sind einfach sehr viele ausgebildete Journalistinnen und Journalisten, die ne, sehr intensiv recherchieren, wo vieles einfach mehrfach auch überprüft wird, wo so ein journalistischer Standard, würde ich mal sagen, da ist. Klar, man kann immer auch sagen, ne, man ist von der Tendenz her vielleicht, ist man in manchen Positionen irgendwie anders positioniert oder wie auch immer, aber dass es hier halt journalistische Standards gibt, die auch sehr wichtig und sehr wertvoll sind, um auch das überprüfbar und nachvollziehbar zu machen, weil es eben in so einer Nachrichtenredaktion ja auch ganz viel darum geht, also alles auch mit Quellen zu hinterlegen und auch wirklich Korrespondenten dann in den verschiedenen Ländern zu haben, die dann vor Ort auch berichten können. Also das sind alles so Qualitätsfaktoren, würde ich sagen, die seriösen Journalismus ausmachen. Und an vielen Stellen würde ich mal behaupten, ist es bei Social Media nicht gegeben. Da ist es halt, man spricht da von letztendlich User-Generated Content, also ganz viel wird einfach von Leuten produziert, die so ihre Sichtweise, sage ich jetzt mal, neutral auf die Welt und auf die Dinge zeigen wollen und mitteilen wollen. Und das ist ja auch in Ordnung. Aber es ist einfach sehr schwer, auf Social Media meiner Ansicht nach nachzuvollziehen, wer steht da dahinter? Sind da journalistische Standards überhaupt, spielen da eine Rolle? Welche Quellen sind da hinterlegt? Wie kann ich das überprüfen? Bin ich da, ja, höre ich da jetzt eine Meinung? Höre ich da vielleicht sogar auch Propaganda oder irgendwie, ja, eine Information, die vielleicht überhaupt keine Grundlage hat. Also da ist ganz schwierig sozusagen da dahinter zu steigen, was die Intention ist, aber auch nach welchen Kriterien da Nachrichten und Infos ausgespielt werden und wie man das überprüfen kann. Also da würde ich schon sagen, dass solche, ich sag mal, klassischen Nachrichtenformate einfach nochmal eine andere Qualität haben. Und das ist sicher hilfreich. Ich sage nicht, dass man keine Infos aus Social Media rausziehen kann oder sollte. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber es ist vermutlich eine gute Idee, sozusagen, sich nicht nur auf Social Media zu verlassen, wenn es um einfach Kriegsberichterstattung, aber auch allgemein um politische Informationen oder Weltgeschehen geht, das einfach sich auch mehrere Quellen anzugucken, glaube ich.
Gerade im Bezug auf Social Media, glauben Sie, dass bei uns, bei den Jugendlichen, so dieser Weltschmerz einfach gestiegen ist im Vergleich zu früher? Oder ist das jetzt einfach, oder war das jetzt zum Beispiel bei uns, bei unseren Eltern halt genauso, nur die hatten halt kein Social Media? Also was würden Sie dazu sagen?
Ja, total spannende Frage tatsächlich. Ich glaube, sowas wie jugendlichen Weltschmerz oder so dieses Leiden an der Welt, ne, Ungerechtigkeit, die aber auch vielleicht so ein Generationenkonflikt, dass man nicht nachvollziehen kann, warum jetzt Erwachsene Dinge so oder so machen. Aber auch natürlich, also da gibt es Das ist immer schon Teil, glaube ich, von Jugend, von Aufwachsen, dass man sich an der Welt reibt und dass man da auch ja, Ärger, Wut empfindet, weil Dinge eben so sind, wie sie manchmal sind. Also an frühere Protestbewegungen auch denkt, also keine Ahnung, ganz früher vielleicht an die Vietnam-Bewegung, also Vietnamkrieg und so, solche Geschichten, aber auch hier in Europa oder in Deutschland. Ich kann mich noch zu meiner Jugendzeit erinnern, da ging es um NATO-Nachrüstung und Pershing-2-Raketen in der Bundesrepublik und wurde groß demonstriert oder zum Beispiel die Anti-Atomkraft-Bewegung in den 80er Jahren. Also ich denke, das gehört zur Jugend dazu, dass man auch ein Stück weit protestiert und rebelliert und sich und eigentlich will, dass die Welt besser ist, wie sie wirklich ist und sich daraus halt auch so ein Weltschmerz ergibt. Was, glaube ich, der Unterschied zu früheren Generationen ist, ist tatsächlich die Medienwelt, in der wir heute leben. Und da eben besonders Social Media, weil dieses ja so ein bisschen überwältigt werden von den schlechten Nachrichten oder von, das sind ja viele, man muss auch wirklich sagen, wir leben in einer Zeit, die auch sehr viele Krisen hat. Also ne, Klimawandel, also eine ganz entscheidende, aber auch wir hatten Corona, jetzt dann Ukraine-Krieg, Israel-Krieg und so weiter. Also das sind viele Dinge, die so nachvollziehbarerweise Menschen verunsichern. Das geht sicher Erwachsenen genauso wie Jugendlichen. Aber da eben die Informationsflut oder das, was wir vorhin auch besprochen haben, dass die Jugendlichen eben über Social Media, was Teil ihrer Lebenswelt ist, da eben ganz stark konfrontiert sind mit Kriegen und Berichterstattungen zu Kriegen und zu anderen Krisen und Katastrophen, dass es die, glaube ich, stärker mitnehmen kann als frühere Generationen. Vielleicht muss man da auch nochmal genauer drauf gucken, wie Social Media, nicht nur wie es funktioniert und welches Geschäftsmodell dahinter steckt, sondern auch wie das Angebot gestrickt ist. Ich denke dadurch, dass es ja sozusagen immer kürzere Clips und Formate gibt, die halt darauf abzielen, Aufmerksamkeit zu erzeugen und auch schnell konsumierbar zu sein. Weil man sagt ja, ein Trend ist auch in der Wahrnehmung oder im Umgang mit Medieninhalten, dass wir mittlerweile so konditioniert sind, dass wir nur noch kurze Informationshappen irgendwie überhaupt aufnehmen oder uns dann nur noch kurz drauf konzentrieren können. Und das macht ja, das erhöht ja das Tempo auch nochmal. Das heißt, ich schaue mir nicht eine dreiviertelstündige Dokumentation an über den Israel-Palästina-Konflikt oder was, sondern ich kriege sozusagen im Minutentakt kurze Clips reingespielt, die ich mir dann eben angucke und dann von einem zum nächsten und also sozusagen dieses Staccato an Info. Ich glaube, das ist einfach auch, das kann auch ein Faktor sein, der einen überlastet, sozusagen einfach von der Wahrnehmung, von der Aufmerksamkeit her, wo man einen Weg finden muss, damit umzugehen. Ja, und also insofern würde ich so der These schon zustimmen, dass das die Art, wie Jugendliche heute mit Informationen und schlechten Nachrichten konfrontiert sind, nämlich über Social Media, dass das schon auch eine Auswirkung darauf haben kann, dass vielleicht viele Jugendliche sich stark belastet fühlen oder ne, auch dieses sozusagen die guten Nachrichten oder das, was es auch lebenswert macht oder was auch wichtig ist und sich schön anfühlt oder so, dass es ein bisschen in den Hintergrund tritt. Und ich glaube, da sollte man schon ja, sehr aufmerksam sein, was da passiert.
Kennen Sie TikTok-Trends wie zum Beispiel First World War, Kinda Nervous oder so Videos von ukrainischen Soldaten, die aber am Tanzen sind?
Ja, also ersteres kenne ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Da bräuchte ich noch ein bisschen Hintergrundinfo, aber wir hatten, wie der Ukraine-Krieg losgegangen ist, relativ intensiv uns damit beschäftigt, um eben auch Eltern gut zu informieren. Und da hatte ich unter anderem, ne, diese, ja, TikTok-Tänze von tanzenden Soldaten oder auch diese ganzen Geschichten, wo dann angeblich irgendwelche Luftangriffe gezeigt worden sind, wo aber die Bilder dann von einem Computerspiel stammten und solche Geschichten. Das haben wir recht intensiv verfolgt. Ja. Also auch ein wichtiges Thema, ne? Die Glaubwürdigkeit von Material oder die Glaubwürdigkeit von Bildern, das noch nachvollziehen zu können, war schon immer ein Thema, aber jetzt natürlich noch mal anders, weil eben unterschiedliche Sachen montiert werden. Da werden eben Bilder gezeigt, die vielleicht aus einem anderen Kontext stammen oder aus einer anderen Zeit, die dann so hinterlegt werden, um den Eindruck zu erwecken, dass es jetzt eben aktuelles Geschehen ist oder aus anderen Medien, wie auch aus Computerspielen. Aber auch wie so Trends, sozusagen Trends und Info oder ein aktuelles Geschehen verschwimmen miteinander, ne? Also diese Soldaten, die dann TikTok-Tänze aufführen, die also auch selbst da geprägt sind, sage ich jetzt mal, von der medialen Umgebung und das aber auch wieder zurückspielen. Das macht ja auch, das ist ja auch eine Form der Emotionalisierung oder eine Form, da dann als Jugendlicher, der das sieht, ne, vielleicht sehr stark auch sich reinziehen zu lassen, weil es natürlich einerseits ein cooler Trend, irgendwelche Tänze, die halt gerade angesagt sind, aber andererseits wird dadurch auch die Distanz zwischen mir und dem, was ich da sehe, halt natürlich verringert, ja, weil ich bin quasi, ah, die sind ja wie ich, ja, die machen ja auch Tänze und man hat vielleicht weniger, ja, man ist da weniger nüchtern dann bei der Analyse, was bedeutet das jetzt, dass da, ja, was bedeutet es, diesen Krieg hier mitzuerleben, ne?
Und finden Sie das so Trends wie, keine Ahnung, First World War, Kinda Nervous oder eben die ukrainische tanzenden Soldaten, die tanzenden Soldaten, die ukrainisch
Ja.
sind, Kriege und das Leid der Menschen verharmlosen?
Also es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, eine Form, die wir kritisch oder die ich kritisch sehe, weil wie gesagt, dieses, also verharmlosen würde ich schon in die Richtung gehen, weil es verschwimmt sozusagen die Unterhaltungsebene mit der sozusagen Informationsebene oder mit der Ebene, hier passiert was auf der Welt, was Schlimmes. Ich als Jugendlicher oder auch als Erwachsener will mich da informieren, ne? Ich will da teilhaben und will wissen, was da läuft. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Unterhaltungsangebot, ne? Das ist ja auch ein Spezifikum bei TikTok, aber auch bei anderen Social-Media-Angeboten, dass das, was gezeigt wird, dann eben auch in sehr unterhaltsamer Form verpackt wird, ne? Mit irgendwelchen Icons, die dann aufploppen oder mit lustigen Soundeffekten hinterlegt oder sonstigen. Also es ist eine, würde ich schon sagen, Vermischung zwischen Unterhaltung und Information, die ich schon problematisch finde, weil es eben einerseits, wie schon gesagt, so erschwert da auch eine nüchterne Distanz dann zu dem Geschehen herzustellen und zum anderen schon das so als, ja, den Ernst und den Schmerz und das, was dann für die Betroffenen wirklich dahinter steht, vielleicht aus dem Blick gerät, ne? Weil in so einem TikTok-Video ist es dann vielleicht mal ganz lustig, diese Soldaten tanzen zu sehen. Aber wie der tatsächliche Kriegsalltag aussieht, auch für Zivilgesellschaft, aber auch für alle sozusagen, das sieht man dann halt nicht. Also das sehe ich schon eher kritisch, muss ich sagen.
Und es gibt ja viele Jugendliche, die Angst vor Kriegen haben und das, und durch Inhalte wie sowas wird das halt nochmal bestärkt. Und dadurch, dass wir halt so oft auf Social Media sind, was würden Sie denn Jugendlichen empfehlen, die Kriegsangst haben und sich einfach Sorgen machen? Also würden Sie sagen, einfach mal Handy weglegen oder gibt es noch andere Tipps dafür?
Also, ich glaube, es gibt jetzt nicht so den einen Tipp oder Rat, den ich da geben kann. Ich glaube, das kommt immer sehr auch auf individuelle Unterschiede an. Für manche ist es vielleicht ja mal eine Zeit lang irgendwie recht belastend, aber dann kommen auch wieder andere Themen rein. Für andere, die da Jugendliche, die vielleicht da auch länger dann so drunter leiden von so einer, ich sag mal, negativen Perspektive auf die Welt aufgrund einfach von Kriegsangst oder allgemein Zukunftsangst. Ja, auch Klimathema ist ja was, was einem zu Recht, finde ich, Angst machen kann. Aber auch die Frage, gibt es eben die Gefahr, dass beispielsweise der Russland-Ukraine-Krieg sich auch noch weiter ausweitet oder. Gibt sicher genug Grund, auch skeptisch in die Zukunft zu gucken. Aber da glaube ich, ein Vorschlag ist sicher der, zum einen dieses den eigenen Medienumgang nochmal genau unter die Lupe zu nehmen. Also wie informiere ich mich über die Weltlage? Welche Rolle spielt das Social Media? Wie gesagt, dieses Geschäftsmodell von Social Media, sich auch nochmal sehr bewusst zu machen, dass es da eben um Aufmerksamkeit und Emotionalisierung und Reinziehen quasi geht. Dass man sich bewusst macht, dass es keine Notwendigkeit gibt, sich ständig irgendwie auf dem Laufenden zu halten und dass man sich auch bewusst mal dem Ganzen entzieht. Dass man sich bewusst eben unterschiedliche Informationsquellen sucht, die auch unterschiedlich gestaltet sind. Also ne, Dokumentation über Hintergründe von irgendwelchen Konflikten mutet vielleicht erstmal ein bisschen anstrengend an, wenn man sich dann ne, so eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde lang was reinzieht, aber gibt nochmal einen anderen Blick vielleicht auf die Welt. Oder eben, wie wir auch schon gesagt haben, klassische Nachrichtensendungen, die ja mittlerweile auch nicht nur im TV, sondern auch über Streaming und andere Mediatheken und sonst wie auch über TikTok meines Wissens verfügbar sind. Also da gibt es die Möglichkeit. Dann natürlich, wenn bei Jugendlichen so Ängste entstehen. Was immer hilft, ist, sich mit anderen auszutauschen. Das ist, mag banal klingen, aber erfahrungsgemäß, was am meisten belastet oder was einen am meisten runterzieht, ist, wenn man sozusagen in seinem eigenen Kreis, ne, in seinen eigenen Gedanken, die Probleme wälzt und sich, immer wieder, ja, so Fragen stellt, ne, warum läuft es scheiße oder was ist da? Warum ist es so? Das hält man ja im Kopf nicht aus, dass man versucht, sich einfach Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zu suchen, seien es andere Jugendliche, seien es Erwachsene, zu denen man Vertrauen hat. Klar, wir sagen natürlich, die Eltern können ein guter Ansprechpartner sein, aber manchmal ist es auch vielleicht ein Vertrauenslehrer oder ein Erwachsener. Bekannter, der vielleicht auch einen Zugang zu bestimmten Themen hat oder der einfach eine Vertrauensperson ist. Also letztendlich ist es wurscht, also wer es ist, aber der erste Schritt, glaube ich, ist immer, sich auszutauschen und sich Sachen auch von der Seele zu reden und da auch vielleicht auf neue Ideen zu kommen oder sich inspirieren zu lassen. Es gibt so ein wunderbares Format, jetzt habe ich leider natürlich den Namen vergessen, wo sozusagen Only Good News, wo auch Informationen aus aller Welt man sich abholen kann, die aber ausschließlich gute Nachrichten sind. Ja, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber vielleicht kann man es auch nochmal recherchieren. Genau, und sowas kann natürlich auch im direkten Austausch mit anderen passieren, dass wir dann ja auch durch unterschiedliche Perspektiven vielleicht wieder positivere Aspekte irgendwie auch sehen können. Genau, also Austausch mit anderen, würde ich sagen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Naja, und wenn es wirklich sozusagen kritisch wird oder wenn man als Jugendlicher das Gefühl hat, naja, die anderen verstehen mich nicht oder ich kann mich da mit niemandem aus meinem Umfeld austauschen, aber es belastet mich so stark, dann gibt es natürlich auch so Informationsstellen und Hotlines, Nummer gegen Kummer fällt mir da spontan ein, aber es gibt im Netz natürlich auch viele Beratungsangebote, die sich auch explizit an Jugendliche richten, muss man halt sich genauer angucken, ne, wer steht da dahinter, ist das ein seriöses Angebot, und das kann natürlich auch eine Möglichkeit sein, gerade wenn man so ein bisschen Hemmungen hat, über seine Ängste zu reden, kann natürlich so ein digitaler Raum, wo man erstmal nicht als Person sich direkt mit anderen auseinandersetzen muss, auch eine Möglichkeit sein, sich beraten zu lassen oder ja einfach die eigenen Ängste loszuwerden. Und genau, wie gesagt, Nummer gegen Kummer, das ist Angebot auch vom KiKA, vielleicht dann eher für jüngere Jugendliche und Kinder geeignet, aber es gibt eben auch viele Internetangebote, die sich explizit an Jugendliche wenden, wo es genau um solche Themen dann auch geht, sich selber hinzuwenden, sich zu entlasten, sozusagen die eigenen Ängste mit jemandem zu besprechen. Ja. Ich glaube, das wären jetzt so die Ratschläge, die mir so einfallen.
Und was denken Sie, was können oder was sollten Social-Media-Plattformen und vor allem auch Influencer tun oder besser machen,
ja,
um auch uns Jugendlichen vor solchen Inhalten zu schützen?
Das ist, finde ich, ein total wichtiger Punkt. Also zum einen Influencerinnen und Influencer immer wieder klarzumachen, dass sie halt auch eine Verantwortung gegenüber ihren Nutzerinnen und Nutzern haben, dass die sich klar machen, dass sie auch sehr junges Publikum ansprechen, ob das jetzt intendiert ist oder nicht. Also wir wissen ja, dass auch TikTok mittlerweile ab der Grundschule schon genutzt wird, obwohl es eben eigentlich erst ab 13 von den AGBs her erlaubt ist. Aber es ist eben ja ein Phänomen, dass Social Media auch intensiv von Kindern und jüngeren Jugendlichen genutzt wird. Und ich denke, Influencerinnen und Influencer sollten sich dessen bewusst sein, also sollten auch der Verantwortung gerecht werden, also sollten eben zum Beispiel sich überlegen, okay, wie kann ich Informationen oder das, was mir wichtig ist, so aufbereiten, dass es Kinder, Jugendliche nicht verstört oder nicht belastet. Auch meine Verantwortung, ne? Wie gehe ich selber mit Quellen um, welche Standards setze ich da selber? Es geht ja schon damit los, dass man sich auch als Nutzer klar macht, ja, welche Nachrichten oder welche Clips leite ich denn weiter an andere. Ja, also ist ja auch so ein Phänomen, dass das schnell dann auch was sich verbreitet, weil es eben so emotionalisiert oder weil es so ein Aufreger ist und vielleicht auch mal selber sich an der eigenen Nase fasst und überlegt, okay, was leite ich selber auch weiter? Aber wenn ich dann sozusagen Inhalte produziere, dass ich mir eben auch dieser Verantwortung bewusst werde, was ich da sozusagen an die Nutzerinnen und Nutzer hinspiele. Und naja, bei den Plattformbetreibern und Dienstleistern ist für mich natürlich ganz zentral, dass die zum einen funktionierenden Jugendmedienschutz implementieren in ihre Angebote, also dass man beispielsweise nicht einfach diese Altersgrenze umgehen kann, indem man einfach ein anderes Alter angibt. Oder also es ist eine relativ banale Geschichte, aber dass die Betreiber sich halt schon überlegen, okay, welche Altersgruppen sprechen wir da an und wie müssen wir das dann auch gewährleisten? Und vielleicht muss es ja dann auch einen Dienst geben, der für jüngere Zielgruppen geeignet ist, wo andere Standards vielleicht gelten, wie für das allgemeine Angebot oder. Also sich da einfach klar machen, wir haben es auch mit einer sehr jungen Altersgruppe zu tun. Wir müssen da bestimmte Standards einhalten, aber auch insgesamt für das Angebot einfach sowas wie Faktenchecks einbauen oder auch bei Hassrede oder bei Propaganda dann Dinge auch zu löschen und so. Ich meine, das wird ja gerade sehr intensiv auch diskutiert, Hinblick auch auf Angebote wie X, vormals Twitter, wo das eben nicht mehr stattfindet. Also ich denke, da ist schon auch noch viel zu tun, um, ich sag mal, die Qualität der Social-Media-Angebote insgesamt zu verbessern, sozusagen im Dienste der Nutzerinnen und Nutzer, egal eigentlich wie alt die sind, aber gerade für Jugendliche auch nochmal sehr zentral, die auch ein Stück weit dann vor Fake News und Desinformation und Hetze zu schützen oder besser zu schützen als bisher.
Würden Sie aber sagen, dass Social Media auch helfen kann, mit seiner Angst besser umzugehen und nicht nur dazu führen kann, dass man halt mehr Angst bekommt?
Ja, auch ein interessanter Punkt. Also ich denke, es kann einerseits helfen, wenn man sich eben vielleicht Kanäle oder Anbieter sucht oder Influencerinnen, die, ich sag mal, seriös und glaubwürdig einerseits vielleicht Themen aufbereiten, wo man das Gefühl hat, man kann auch denen irgendwie vertrauen und man kriegt, und das ist vielleicht auch weniger emotionalisiert oder reißerisch aufbereitet, sondern eher auf einer sachlichen Ebene, könnte ich mir vorstellen, aber das ist natürlich auch eine individuelle Angelegenheit, was man so braucht, aber dass man da vielleicht einfach sozusagen bewusst auf die Suche geht, was tut mir gut und was ist ein Format, was mich anspricht und was mir helfen kann, was mir vielleicht Hintergründe vermittelt oder was Dinge auch nochmal rahmt oder so. Das könnte was sein. Naja, und ich denke schon, das Potenzial von Social Media ist schon auch, dass ich letztendlich auch selber Sachen produzieren kann. Also ich kann meine Perspektive und mein Anliegen und vielleicht auch meine Sorgen und Befürchtungen auch mit anderen teilen. Jetzt ist es ja so, dass das auch nicht ganz so easy ist, weil man natürlich sich auch so einer Öffentlichkeit stellt, die, wie wir wissen, ja sehr kontrovers drauf ist und auch manchmal, dass einem auch Hater quasi entgegenschlagen und so vielleicht. Genau. Aber potenziell ist natürlich, wenn man beispielsweise das, was einem selber ein Anliegen ist oder was man wichtig findet, anderen mitzuteilen, wenn man das natürlich auch über Social Media, zum Beispiel vielleicht erstmal über seinen Freundeskreis oder so, mitteilt und vielleicht auch da selber kreativ wird und sich Gedanken macht, ne, wie muss ich eine Botschaft vielleicht verpacken, dass das andere auch nachvollziehen können. Da sehe ich schon großes Potenzial, dass Jugendliche auch ein Stück weit mit diesen Ängsten und Emotionen und Belastungen vielleicht nochmal konstruktiver umgehen können, weil sie sozusagen in eine aktivere Rolle kommen. Ich glaube, was immer schwierig ist, wenn sich so ein Ohnmachtsgefühl breit macht, dass man denkt, naja, ich kann eh nichts machen und so. Und vielleicht, wenn man sich anfängt zu engagieren, wie jetzt zum Beispiel hier in dem Fall selber Nachrichten macht oder sich selber eben in so einer Art journalistisch, in einer journalistischen Art engagiert oder sich vielleicht mit Hilfe von Social Media auch Mitstreiter, Mitstreiterinnen sucht, die bestimmtes Anliegen voranbringen wollen. Ich glaube, das ist immer eine gute Sache, wenn man quasi in eine aktive Rolle reinkommt. Genau. Und ja, gleichzeitig am besten noch mit anderen gemeinsam halt vielleicht was bewegt. Und da sehe ich schon auch das Potenzial von Social Media, weil es eben auch relativ niedrigschwellig die Möglichkeit bietet, dass ich mich austausche mit anderen, dass ich selber Content produziere und so. Genau, aber das eben möglichst verantwortungsbewusst und genau.
Ja, vielen Dank, Herr Gurt. Das war voll das tolle Gespräch, fand ich.
Ah, freut mich. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ja.
Das freut mich. Ich fand es echt spannend zu hören, wie solche Inhalte uns halt beeinflussen können, aber auch, was wir damit tun können. Und meine lieben Leute, wenn euch das Video, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schaut doch mal gerne bei uns auf TikTok und Insta vorbei. Da heißt Salon 5 unterstrich. Tschüss, Leute.
Alles klar. Ciao.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.